Dann wenden wir uns dem heutigen Thema zu. Ich lese uns aus Gottes Wort 1. Mose 24, die Verse 3 bis 4 und 10 bis 14. Wer mitlesen will, 1. Mose 24, 3 bis 4 und 10 bis 14. Die spannende Geschichte, als der Eliezer von Abraham die schwierige Aufgabe gestellt bekommt, für seinen Sohn Isaak die richtige Frau zu finden. Abraham sagt zum Eliezer: und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn kein Weib nehmest von den Töchtern der Kanaaniter, unter welchen ich wohne, sondern dass du ziehst in mein Vaterland und zu meiner Freundschaft und nehmest meinen Sohn Isaak ein Weib. Und dann Vers 10, also nahm der Knecht 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und hatte mit sich allerlei Güter seines Herrn und machte sich auf und zog nach Mesopotamien zu der Stadt Nahors. Da ließ er die Kamele sich lagern draußen vor der Stadt bei einem Wasserbrunnen des Abends, um die Zeit, wo die Weiber pflegten, herauszugehen und Wasser zu schöpfen, und sprach: Herr, du Gott meines Herrn Abraham, begegne mir heute und tue Barmherzigkeit an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen, und der Leute Töchter in dieser Stadt werden herauskommen, Wasser zu schöpfen. Wenn nun eine Dirne kommt, zu der ich spreche, neige deinen Krug und lass mich trinken, und sie sprechen wird: trinke, ich will deine Kamele auch trinken, das sei die, die du deinem Diener Isaak beschert hast. Und daran werde ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan habest. Wie es mit der Liebe klappt, Grundregeln für die große Liebe ein Leben lang, ist quasi das Hauptthema und das Thema des heutigen Abends. Der erste Abschnitt, es sind ja 4 Themen, die von heute bis Sonntagmorgen inhaltlich logisch aufeinander aufbauen. Der Weg zur großen Liebe. Diesen Weg zu finden ist schwierig, heute schwieriger als je, denn kaum auf einem anderen Gebiet ist Satan so aktiv wie auf dem Gebiet von Liebe und Ehe. Und auf keinem anderen Gebiet hat er in den letzten Jahren so umfassende Erfolge erzielt. Da stellt sich die Frage: warum ist gerade das Gebiet der Ehe für Satan so interessant? Die Antwort heißt: weil die Ehe, die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, das irdische Abbild für die Beziehung Gottes zu uns ist. Und deshalb galt und gilt der Kampf Satans seit jeher in ganz besonderem Maß der Ehe. Wo er nur kann, versucht er, das Zustandekommen glücklicher Ehen zu verhindern, und wo er nur kann, versucht er, bestehende Ehen wieder zu zerstören. Sein Kampf gegen die Ehe hat eine Schlüsselfunktion in seinem Kampf gegen die guten Werke Gottes. Gewaltige Erfolge hat Satan in diesem Kampf erzielt durch die 68er. Sie haben ihren Marsch durch die Institutionen weitgehend vollendet und fast alles an christlichen Werten in unserer Gesellschaft zerstört. Vor allem haben sich die 68er gegen Ehe und Familie gewandt. Systematisch haben sie nahezu alle wesentlichen Voraussetzungen für gelingende Beziehungen zerstört. Und durch die Ausgangslage, die damit geschaffen wurde, befindet sich unsere heutige junge Generation in einer völlig schizophrenen, das heißt ganz und gar widersinnigen Situation im Verhältnis zu Ehe und Liebe. Einerseits zeigen Umfragen, die eine große Liebe zu finden, ist bis heute der Traum eines jeden Menschen. Liebe gehört auch für den Menschen im Jahr 2020 zum Glücklichsein nicht nur unbedingt dazu, sie gilt als der Glücksgarant schlechthin. Jeder sehnt sich nach der großen Liebe seines Lebens. Die eine Seite. Andererseits erlebt unsere junge Generation eine absolut gegensätzliche Wirklichkeit. Nur noch wenige Beziehungen halten tatsächlich ein Leben lang. Sowohl unter Gleichaltrigen wie auch in der Elterngeneration sehen unsere jungen Menschen kaum noch glückliche, harmonische, langfristig gelingende Ehe. Im Gegenteil, sie sehen, wie eine Beziehung um die andere scheitert, wie eine Ehe nach der anderen zerbricht. Und sie sehen das nicht nur bei anderen, immer mehr sind selbst betroffen. Immer mehr sind selbst Scheidungsweisen, immer mehr haben das Scheitern von Ehen als Kinder selbst miterlebt und durchlitten. Und die Folgen dieser ganzen Entwicklung, das zeigen Umfragen ebenfalls, kaum ein junger Mensch glaubt tatsächlich noch an die große Liebe. Die Sehnsucht ist da. Aufgrund der allgemeinen Erfahrung aber macht sich die Überzeugung breit, eine solche Liebe gibt's nur in billigen Kitschromanen. Bestenfalls ist sie einigen wenigen, besonders vom Glück Verfolgten, vorbehalten. Und damit tritt die Sehnsucht nach Ehe und Treue auch in einen krassen Widerspruch zum eigenen Verhalten. Das ist mir immer wieder aufgefallen bei Menschen, die ich kenne. Ich sprach ja von einer schizophrenen, von einer gespaltenen, persönlichkeitsspaltenden Situation. Vor Jahren wurde im Fernsehen über eine Umfrage berichtet zur Frage, was verbinden Sie mit dem Begriff Liebe? Interessanterweise nur die ältere Generation der über 60-Jährigen brachte Liebe unproblematisch in Verbindung mit Zuneigung, Treue und gelingender Ehe. Für die Jugendlichen war Liebe gleichbedeutend mit Sex. Mehr fiel ihnen zu diesem Thema im Schnitt nicht ein. Wir sehen daran, wie umfassend das Zerstörungswerk der 68er hier gewütet hat. Am erhellendsten waren die Aussagen der mittleren Generation, der 20- bis 60-Jährigen. Sie erklärten überwiegend gerade heraus, dass sie mit dem Begriff Liebe eigentlich nichts anfangen können. Erschütternd. Ihre Begründung zeigt die angesprochene Spannung. In ihren Herzen wissen sie, was Liebe ist. In ihrem Herzen ist eine tiefe Sehnsucht nach Liebe, nach Treue, nach einer lebenslangen glücklichen Beziehung, nach einem Füreinander-Dasein in guten wie in schlechten Tagen. Aber das ist in ihren Augen eben nichts als Theorie, ein Wunschtraum, der der Wirklichkeit unserer Tage nicht mehr standhalten kann. Und Treue, so die Meinung dieser Altersgruppe, gibt's heute nicht mehr. War die Begründung. Treue gibt's nicht mehr. Richtigerweise haben sie Liebe und Treue miteinander in Verbindung gebracht. Und daraus ziehen sie für sich die Konsequenz, verliebt sein ja, Beziehung ja, zusammenziehen auch, flüchtig, oberflächlich, immer mit Sicherheitsabstand und immer mit Vorbehalt, immer mit dem Wissen im Nacken, es wird sowieso nicht lange halten, also auch nicht zu viel investieren. Aber Liebe mit Vorbehalt gibt's nicht, hat mit Liebe nichts zu tun. Und richtigerweise nehmen Sie den Begriff Liebe für solche Beziehungen dann auch nicht mehr in den Mund. Ich fand es erschütternd, wie hier mehr als eine ganze Generation dieser Umfrage zufolge offenbar weitgehend aufgegeben hat, am wichtigsten und schönsten Bereich des menschlichen Lebens, der Ehe. Ich erinnere mich an eine Folge von Das perfekte Dinner, gucke ich gelegentlich mit meiner Frau an. Da gibt's so viele gute, leckere Sachen zu essen und meine Frau kocht auch sehr gut für mich, wie man sieht. Die Gastgeberin schien in einer wahren Ehe-Idylle zu leben und die Gäste aber waren erheblich im Zweifel, ob es eine so harmonische Beziehung tatsächlich gibt oder ob dieses Eheglück nur gespielt ist. Also es war noch ganz interessant, ich erinnere mich, der Gastgeber, in diesem Fall eine Frau, die verschwindet ja dann immer wieder mal in der Küche, wenn die nicht gerade eine offene Küche mit dem Esszimmer verbunden hat. Und in der Zwischenzeit unterhalten sich dann eben die Gäste. Und das haben die richtig heiß diskutiert. Kann das sein, so wie die von ihrer Ehe spricht? Das ist doch alles nur Schau, das ist doch Theater, das gibt's doch so gar nicht. Und darauf angesprochen antwortete die Gastgeberin, die Liebe macht alles möglich. Zumindest ihren beiden weiblichen Gästen war diese Antwort zu einfach. Eine davon meinte, wenn ich wüsste, wie das mit der Liebe klappt, und deswegen, von daher auch heute das Thema von dieser Sendung, wenn ich wüsste, wie das mit der Liebe klappt, würde ich ein Buch drüber schreiben und reich werden. Und die zweite fügte hinzu, und glücklich. Auf jeden Fall war beiden klar, Liebe gehört zum Glücklichsein unbedingt dazu. Sie haben sich deshalb auf reich und glücklich geeinigt. Reich und glücklich würde jemand werden, der das Geheimnis der Liebe kennt. Würde nicht nur für sich selbst glücklich, er könnte mit diesem Wissen ein Vermögen verdienen. Das Problem aber, da waren sich auch beide einig, kein Mensch weiß wirklich, wie das mit der Liebe klappt. Einigen wenigen ist sie rätselhafterweise vergönnt, am großen Rest geht sie freundlich vorbei. Und weil das heute die allgemeine Überzeugung ist, haben immer weniger eine echte Hoffnung, selbst diese große Liebe zu finden. Und weil sie nicht mehr an die große Liebe glauben, geben sich viele, ich wage fast zu behaupten, fast alle heute, auch in christlichen Gemeinden zunehmend, mit kurzlebigen Ersatzbeziehungen zufrieden. Und ich bin dagegen der festen Überzeugung und deshalb auch dieses Thema, jeder Mensch kann, wenn er wichtige Grundregeln der Liebe beachtet, nicht nur seine große Liebe finden, er kann diese Liebe auch ein Leben lang bewahren. Das wird dann das erste Thema von morgen sein. So weit sind wir heute noch nicht. Wir sind noch auf dem Weg zur großen Liebe. Wie und wo finde ich meine große Liebe? Dieser Weg beginnt schon sehr früh. Ob die große Liebe in meinem Leben gelingt, darüber entscheidet in wesentlichem Maß schon meine Kindheit und Jugend. Spätestens die Zeit ab der Pubertät. Darüber entscheidet, wie ich mich von Anfang an Vertretern bzw. Vertreterinnen des anderen Geschlechts gegenüber verhalte. Wie gehe ich mit ihnen um? Treibe ich mit ihnen ein kokettes Spiel? Betrachte ich sie als Versuchskaninchen für meine Beziehungsübungen? Oder begegne ich ihnen in Achtung und Würde? Ich weiß, solche Begriffe wie Achtung und Würde klingen heute nicht nur überholt, sondern fast schon schwülstig. Ich sage es deshalb an einem Beispiel. Jede Frau ist eine Traumfrau. Vielleicht ist sie nicht meine Traumfrau, aber dann ist sie ziemlich sicher die Traumfrau eines anderen, der sie heute vielleicht noch gar nicht kennt, der ihr aber eines Tages begegnet, der sich in sie verliebt und mit ihr ein Leben lang glücklich sein möchte. Und daraus ergibt sich die nächste Frage, möchte ich, dass meine Traumfrau, ich rede jetzt aus der Perspektive eines Jugendlichen, jungen Erwachsenen, möchte ich, dass meine Traumfrau, die jetzt vielleicht im Alter von 14, 16 oder auch 20 Jahren irgendwo heranwächst, das Spielobjekt, das Versuchskaninchen eines anderen ist. Ich bin mir ziemlich sicher, keiner möchte das. Und das hat mich auch auf dieses Beispiel gebracht, weil ich immer wieder beobachtet habe, dass junge Menschen, die das selbstverständlich ganz genau nicht wollen, trotzdem mit Vertretern und Vertreterinnen des anderen Geschlechts genauso umgehen. Und sich überhaupt nicht denken, was dabei rauskommt, wenn das alle so machen. Dann werden sie nämlich auch nur noch die liegen gelassenen Versuchskaninchen von anderen am Schluss abbekommen. So geht's nicht nur dem einen, so geht's den anderen auch. Und das heißt, achte ich jede junge Frau, die mir begegnet, als eine Traumfrau. Wenn nicht unbedingt die meine, dann doch die eines anderen. Und gehe ich so mit ihr um, wie ich mir wünsche, dass irgendwo anders jetzt gerade Vertreter meines Geschlechts auch mit meiner Traumfrau umgehen, mit der ich mir wünsche, eines Tages ein Leben lang zusammen zu sein. Wenn wir diese Frage begriffen haben, dann bekommen so alte Begriffe wie Achtung und Würde auf einmal einen ganz klar verständlichen Inhalt. Aber es ist leider bezeichnend, dass solche Begriffe heute in der Umgangssprache nicht mehr vorkommen. Oder wann habt ihr das letzte Mal den Begriff Würde verwendet? Vielleicht gerade mit Ach und Krach noch im Zusammenhang der Menschenwürde, aber die geht auch längst den Bach runter, spätestens im Zusammenhang des Corona-Wahnsinns. Allerdings sei an dieser Stelle auch ein ausdrückliches Wort an die jungen Damen gerichtet. Welche Achtung und Würde fordert ihr durch euer Auftreten von der Männerwelt tatsächlich ein? Anders gesagt, eine junge Dame, die sich mit Schminke, Kleidung und Verhalten auftakelt zu einem bloßen Objekt sexueller Begierde, darf sich nicht wundern, wenn sie dann vor allem auch als solche betrachtet und behandelt wird. Man kann sich sehr wohl dezent, fein und attraktiv schminken und kleiden, ohne dabei die Grenzen des Anständigen und Schamhaften zu überschreiten. Leider haben wir auch dafür wieder fast nur noch antike Begriffe. Wir merken schon an der Sprache, wie überholt die ganze Geschichte in unserer Zeit eigentlich ist, obwohl sie brandaktuell ist. Die meisten kriegen es nur nicht mit. Martin Luther hat formuliert, dass wir keusch und zuchtvoll leben in Worten und Werken. Keusch heißt schamhaft. Halten wir in der Kleidung und im Auftreten noch Grenzen der Scham ein? Ich weiß, das ist für die junge Generation heute schwierig. Unsere Zeit ist längst dadurch gekennzeichnet, dass sie alle Grenzen der Scham längst niedergerissen hat. Es ging ja auch an uns als Eltern nicht vorbei. Ich erinnere mich, als unsere Kinder in der Pubertät waren, da kamen gerade diese Musiksender im Fernsehen. Ja, und was da alles ablief, auch von der Optik her. Und damit wachsen die jungen Menschen ja mittlerweile seit 20, 30 Jahren auf. Unsere Zeit ist dadurch gekennzeichnet, dass sie alle Grenzen der Scham längst niedergerissen hat, insbesondere im Fernsehen, im Internet, wird schamloses Leben als Normalität täglich vorgeführt. Leben auf dem Weg zur großen Liebe heißt deshalb in aller Konsequenz Leben absolut gegen den Strom der Zeit. Ich sage den Satz nochmal, weil er so wichtig ist. Leben auf dem Weg zur großen Liebe heißt deshalb in aller Konsequenz Leben absolut gegen den Strom der Zeit. Wer mit dem Strom der Zeit lebt, hat die beste Garantie, seine große Liebe niemals zu finden und wenn er sie doch gefunden hat, die große Liebe mächtig in den Sand zu setzen. Es gibt im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder lebe ich im Strom der Zeit an der großen Liebe vorbei oder ich lebe gegen diesen Strom meiner großen Liebe entgegen. Die Frage also ist, die sich junge Damen stellen sollten, wie will ich von Männern wahrgenommen werden? Als eine attraktive, aber nur an einer ernsthaften Beziehung interessierte junge Frau oder als eine Kandidatin für eine schnelle Nummer. Und so wie ihr wahrgenommen werden wollt, so wie ihr behandelt werden wollt, so kleidet euch, so schminkt euch, so verhaltet euch. Denn damit verbunden ist umgekehrt die andere Frage, was für einen Mann wollt ihr angeln? Ich wähle bewusst diesen Vergleich. Beim Angeln entscheidet der Köder, welchen Fisch ich fange. Und wenn er euch als Köder für einen Raubfisch präsentiert, dürft ihr euch nicht wundern, wenn ihr schließlich keinen friedlichen Karpfen geangelt habt, sondern einen tollen Hecht, der aber morgen schon wieder bei einer anderen ist. Es geht hier nicht um Vorschriften, wie sich jemand zu schminken, zu kleiden hat und so weiter. Ich sage immer, das weiß der Mensch, wenn er das Thema begriffen hat, worum es geht, dann weiß der Mensch auch die praktischen Konsequenzen selbst. Wir kennen das Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, so ruft es zurück. Und so, wie ich als junger Mann in den Frauenwald hineinrufe oder als junges Mädchen in den Männerwald, so ruft es zurück. Die Frage ist also, was für einen Mann sucht ihr und wo findet ihr genau diesen Mann? Gilt natürlich alles ähnlich auch für die jungen Männer. Damit kommen wir zur nächsten Frage. Wo finde ich meine große Liebe? Denke ich heute für viele Menschen, junge Menschen zunehmend natürlich ein echtes Problem. Ich weiß das. Wir hatten es immer noch relativ einfach. Wir hatten noch, ihr habt es vielleicht in Sachsen noch ein bisschen mehr als auch wir im ehemals frommen Württemberg. Da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Früher gab es noch intakte Gemeinden, intakte Jugendkreise und so weiter. Da hat man hin und her doch ein relativ ordentliches Reservoir gehabt, in dem man angeln konnte. Heute wird das wirklich fast schon mehr die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Also es ist nicht so, dass ich da vorne stehe und sage, es ist alles easy und so weiter. Ihr habt es wirklich in diesen Bereichen schwerer. Keine Frage. Deshalb auch die wichtige Frage, wo finde ich meine große Liebe? Wenn ich in die Spielothek gehe, um meinen Traummann zu finden, werde ich dort höchstwahrscheinlich einen Spielertypen finden. Wenn ich in die Disco gehe, auf der Suche nach meiner Traumfrau, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich eine Disco- und Partymaus finde. Wenn ich das will, okay. Nur dann darf ich mich später eben nicht beklagen, dass mein Mann spielsüchtig ist oder meine Frau eine Disco- und Partymaus. Das muss ich mir vorher überlegen. Wenn ich mir überlege, wo fange ich an zu suchen? Wenn ich meine Frau in der Edelboutique gefunden habe, darf ich mich nicht wundern, wenn später unser ganzes Geld für teure Klamotten drauf geht. Und für die Mädels, wenn ihr euch einen Typen geangelt habt, weil der so eine voll coole Karre fährt, mit 300 PS, tiefer gelegt, sogar der Aschenbecher, super coole Front- und Heckspoiler mit sündhaft teuren Alufelgen, dann müsst ihr eben damit rechnen, dass auch später fast jeder Cent in die aufgemotzte Karre geht. Wenn ich aber eine gläubige Frau oder einen gläubigen Mann suche, sollte ich den sinnvollerweise in christlichen Gemeinden und Jugendgruppen, auf christlichen Veranstaltungen und Freizeiten oder heute auch auf christlichen Internetportalen suchen. Unser Sohn hat seine Frau auf diese Weise gefunden. Wäre für mich ein ganz, ganz schwerer Gedanke, da irgendjemanden so digital, ich bin ganz analog, wäre für mich eigentlich nichts gewesen. Ich bin dankbar, dass ich noch in einer Zeit gelebt habe, wo man das analog erleben konnte. Ja. Aber die Zeiten sind, wie sie sind. Nicht nur der Köder entscheidet über die Frage, welchen Fisch ich angle, sondern auch der Ort, an dem ich die Angel auswerfe. Christen haben hier allerdings noch einen ganz besonderen Joker, das Gebet. Eine gelingende Ehe beginnt mit Gebet. Und ich sage den jungen Leuten, diejenigen, die es am allermeisten angeht, die sind noch gar nicht hier, mangels Alter. Eigentlich, man sollte schon mit 12, 13, 14, 15, spätestens wenn man in der Pubertät anfängt, sich fürs andere Geschlecht zu interessieren, sollte man anfangen, ganz täglich und ganz intensiv zu beten, Herr, bewahr mich vor falschen Schritten und lass mich geduldig sein und schenk du mir zur rechten Zeit den rechten Ehegatten, die rechte Frau, den rechten Mann. Das will über Jahre hinweg im Idealfall im Gebet vorbereitet sein. Und wenn man das tut, dann fällt man vielleicht ein paar Mal weniger auf die Nase, als wenn man es nicht tut. Und Geduld hat auf das Eingreifen des Herrn. Wir haben es in der Lesung bei Eliezer gehört und gesehen. Eliezer hat diese wirklich übermenschliche Aufgabe bekommen. Er soll für Isaak, den Sohn seines Herrn, die passende Frau finden. Menschlich ist das unmöglich, denn wie soll er in das Herz einer Frau sehen? Ein früherer Freund pflegte zu sagen, du siehst bei keinem weiter als bis an die Zähne. Ins Herz eines Menschen sieht niemand. Und leider, ich habe ganz dramatische Fälle erlebt, auch dass jemand aus frommem Haus stammt, ist keine Garantie dafür, dass es hinterher klappt. Auch dass jemand sich fromm gibt, auch als wiedergeborener Christ gibt, muss noch lange keine Garantie sein. Wir selber in unserer Weisheit können diese Frage schlechterdings gar nicht entscheiden, weil wir eben nur bis an die Zähne sehen. Der Herr aber sieht bis ins Herz. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ihn den Hauptakteur in dieser ganzen Geschichte sein lassen. Nicht passiv notwendigerweise. Ich weiß nicht, wie viele Männer oder Frauen der Herr direkt vom Himmel runterfallen lässt auf den Schoß. Aber so, dass wir selber unser Tun in seine Hände legen. Eliezer tut eben deshalb das einzig Richtige. Er betet: Herr Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Die rechte Entscheidung kann nur von Gott kommen. Er allein sieht ins Herz, er allein kennt den anderen durch und durch und er allein kennt ja auch unsere Lebenswege mit ihren Herausforderungen. Es geht ja nicht nur, das ist kein Vorwurf, ich denke, als junger Mensch war ich auch nicht anders. Man ist naiv und man meint, ja, wenn es so passt und so weiter, man hat sich gern und so weiter, muss das ja auch alles klappen. Aber in der Praxis merkt man oft, das ist so einfach nicht. Da kommen ja Lebensstrecken, Lebensabschnitte, die muss man miteinander durchstehen. Und wenn der Herr mir nicht die Frau an die Seite gestellt hätte, die ich habe, ich vermute, viele andere hätten die durchaus auch oft sehr schwierigen Lebensabschnitte nicht durchgestanden, wo man sich gegenseitig Halt und Hilfe ist und sich nicht gegenseitig noch in schwierigen Zeiten im Weg steht. Das alles weiß der Herr, der kennt ja das Leben von beiden von jetzt bis in die Zukunft hinein. Und deshalb weiß nur er wirklich, welche beiden tatsächlich zusammenpassen. Und deshalb der wichtigste, dringlichste Rat für den Weg in eine gelingende Ehe: betet. Der andere Rat ist fast genauso wichtig: wartet. Wartet. Sag immer, besser spät glücklich als früh unglücklich. Besser spät glücklich als früh unglücklich. Warten ist auch nicht meine stärkste Seite. Ich weiß, dass das anstrengend ist, aber ich befürchte, genau da machen die meisten auch die Fehler. Sie denken, er wird es jetzt schon sein. Irgendwann mal kriegt man vielleicht auch Torschlusspanik und dann wird es mit dem Warten noch schwieriger. Nichtsdestotrotz wartet. Zum Warten gehört die Zurückhaltung, bis der oder die Richtige da ist. Und ich denke, das ist wirklich die große Not heute mehr denn je, dass die Menschen nicht warten, bis sich eine Beziehung wirklich bestätigt hat. Es dauert eben eine gewisse Zeit. Beim einen mögen das Wochen, beim anderen Monate, vielleicht viele Monate sein, bis sich bestätigt, wir passen wirklich zusammen. Wir sind vom Herrn zusammengefügt. Ich verstehe es nochmal, es ist wahnsinnig schwierig, wenn wir heute Fernseher anschalten. Die Leute lernen sich irgendwo kennen und sind 2-3 Stunden später im Film zumindest schon im Bett. So funktioniert das aber nicht. Im Fernsehen mag das gehen, im wirklichen Leben nicht. Es muss sich bestätigen auf einem Weg des Kennenlernens, dass da nicht nur vielleicht große Gefühle sind, ohne die hat es übrigens eh keinen Wert, würde ich normalerweise sagen, sondern dass Gott bestätigt, dass er unsere Lebenswege zusammengeführt hat. Wer vor der Zeit eng zusammenkommt und es geht wieder auseinander, der fügt sich und dem anderen Schaden zu. Die Bibel sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Und damit meint die Bibel eine völlige Personeinheit. Es wird auch für die kommenden Tage noch wahnsinnig wichtig sein, dass wir das begreifen. Es geht um eine völlige Personeinheit. Wenn zwei so eng miteinander leben, wie Gott das für die Ehe bestimmt hat, dann sind die beiden nicht nur nah beieinander, die sind nicht nur aneinander geleimt, die sind miteinander verwachsen. Und wenn das wieder auseinander geht, wenn er einen jungen Baum nimmt und reißt mit Gewalt einen Ast ab, es gibt keinen glatten Bruch, wie mit der Säge durchgezogen, da reißt's aus den Fasern des Stammes eine ganze Menge mit. Es gibt schmerzliche Bruchstellen und tiefe Verletzungen. Da bleibt immer etwas vom einen am anderen hängen. Und davor will Gott uns bewahren. Und deshalb beten, zweitens warten und dann, wenn Gott die völlige Gewissheit geschenkt hat, heiraten. Damit sind wir beim nächsten Abschnitt vom Verliebtsein zur Ehe, vom Verliebtsein zur Liebe. Die meisten meinen, wenn Amors Pfeil erst einmal eingeschlagen hat, dann ist das Ziel erreicht. Jetzt habe ich meine große Liebe gefunden, jetzt bin ich am Ziel meiner Träume. Das ist ein gewaltiger Irrtum in vielen Fällen. Am Ziel sind wir damit sowieso nicht, das ist bestenfalls der Anfang. Ein Anfang wird es in jedem Fall sein, ob es wirklich der Anfang der großen Liebe ist, muss sich erst noch zeigen. Und die Erfahrung lehrt, dass Amor sich eine ganze Reihe an Fehlschüssen leistet. Es kann auch nicht wundern, denn schließlich ist Amor nicht der lebendige Gott, sondern ein griechisch-römisches Götzlein. Und er wird nicht selten ferngesteuert vom großen Verführer und Durcheinanderbringer Satan, der Menschen durch solche Fehlschüsse hindern will, die große Liebe zu finden, die Gott für sie vorbereitet hat. Und deshalb, wenn Amors Pfeil eingeschlagen hat, dann heißt es erst einmal Ruhe bewahren und nachdenken. Ruhe bewahren und nachdenken. Das ist erwiesenermaßen unglaublich schwer, denn Amors Pfeil ist vergiftet. Sein Gift setzt im Gehirn Stoffe frei, die das Denkvermögen von Menschen, das meine ich ganz ernst, herabsetzen, die den gesunden Menschenverstand schlichtweg ausschalten. Verliebtsein ist nach meiner Kenntnis heute wissenschaftlich nachgewiesen, ist ein Zustand verminderter Zurechnungsfähigkeit. Und in einem solchen Zustand, das leuchtet jedem ein, sollte man keine weitreichenden und schon gar keine für das ganze Leben endgültigen Entscheidungen treffen. Und deshalb nochmal Ruhe bewahren, nachdenken, Zeit lassen. Bis sich zeigt, hat Amors Pfeil nur ein vorübergehendes Verliebtsein ausgelöst oder bestätigt sich dieses Verliebtsein als die große Liebe meines Lebens. Und das braucht Zeit. Auch abhängig vom Lebensalter und der persönlichen Reife. Ein junger Mensch, der selbst noch keine gefestigte Persönlichkeit ist, kann naturgemäß viel schlechter die Person eines anderen einschätzen als jemand, der durch höheres Alter und ein Leben im Beruf etc. durch Erfahrung zu einer gereiften und gestandenen Persönlichkeit herangewachsen ist. Deshalb, wenn zwei Ältere sich kennenlernen und nach ein paar Wochen wissen, das passt, sollten zwei 16-Jährige nicht meinen, bei uns muss es notwendigerweise genauso schnell gehen. Und den anderen einschätzen und kennenlernen, das klärt sich nicht von selbst. Das klärt sich auch nicht durch Schmusen. Das klärt sich nicht durch Party machen und ausgehen und miteinander in den Urlaub fahren. Es klärt sich nur auf eine Weise, sage ich den Leuten immer und immer und immer wieder. Reden, reden, reden. Und nicht über den neuesten Schmuck, die neueste Kleidermode, die schönsten Autos, sondern über euer Leben. Das, was das Leben wirklich ausmacht. Nur weil man verliebt ist, heißt das ja noch lange nicht, dass man sich tatsächlich kennt. Und um sich kennenzulernen, muss man, ob man wirklich zusammenpasst, ob ein gemeinsames Leben Zukunft hat, ist es absolut unverzichtbar, sich über die jeweiligen Vorstellungen vom Leben auszutauschen. Sich darüber zu unterhalten in der Kennenlernphase, was ist dir unverzichtbar wichtig? Und auch zu sagen, was ist mir unverzichtbar wichtig? Ganz platte Fragen, aber die sind hinterher wichtig. Zum Beispiel die Frage nach den Kindern. Vielleicht sagt er Kinder auf jeden Fall, mindestens ein Dutzend. Ich mache gerade schon den Omnibusführerschein, damit ich später auch mit der ganzen Familie in den Urlaub fahren kann. Und sie dagegen schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, sagt Kinder niemals. Erst soll ich monatelang mit dem dicken Bauch rumlaufen, dann der Stress der Geburt und schließlich an der schönen Bikini-Figur noch Schwangerschaftsfalten, vom Karriereknick ganz zu schweigen. Kinder nicht mit mir. Muss man wissen? Muss geklärt sein. Und all die vielen anderen Fragen, die zu einem praktischen Leben 40, 50, 60, 70 Jahre lang vielleicht dazugehören, lassen sich die beiden Lebensentwürfe tatsächlich unter einen Hut bringen. Nicht nur jetzt im Zustand des Verliebtseins Und keinesfalls, ganz, ganz, ganz wichtig, keinesfalls in der Hoffnung, dass er oder sie sich diesen oder jenen Punkt noch anders überlegt. Das ist ganz wichtig. Ihr könnt Ja sagen zu einem Menschen immer nur so, wie er jetzt gerade ist. Wer sagt, ich liebe ihn schon, da oder dort muss er sich halt noch ein bisschen ändern, dann klappt es schon. Es klappt mit ziemlicher Sicherheit nicht. Lasst die Finger davon. Denn erstens ist äußerst unsicher, ob der andere sich an den gewünschten Punkten tatsächlich auch jemals ändert. Sicher dagegen ist, dass im Lauf der Ehe noch eine ganze Reihe weiterer Problempunkte dazukommen werden. Und wer vor der Ehe schon im Beziehungsstress lebt und alle Hände voll zu tun hat, mit den jetzt schon auftretenden Problemen klarzukommen, der geht früher oder später mit seiner Beziehung baden. Ich staune immer wieder, welche Leidensfähigkeit da auch manchmal junge Menschen haben, auch welche Illusionen sie haben. Wenn man es gut macht, von außen ist man in einer objektiven Beobachterposition, da hat man es leichter. Aber wenn ich sehe, dass junge Menschen, oder überhaupt, das kann auch bei Älteren sein, die verwitwet sind oder sonst aus welchen Gründen auch immer im älteren Stadium wieder eine Beziehung anfangen, wo es von Anfang an hakelt, weil die zwei einfach nicht zusammenpassen. Aber sie meinen, sie müssten es mit Gewalt irgendwie hinkriegen und irgendwie wird es schon werden. Muss ich eigentlich sofort sagen, Leute, lasst es bleiben. Das muss von Anfang an passen. Die Probleme kommen immer noch, macht euch keine Sorgen, die kommen immer noch. Aber es muss von Anfang an passen. Wenn ihr von Anfang an mit eurer Beziehung Schwierigkeiten habt, das Ding kann mit höchster Wahrscheinlichkeit auf die Dauer nicht gut gehen. Denn es kommen immer noch weitere Probleme dazu. Und wenn ihr von Anfang an schon an der Belastungsgrenze lebt, ist ja gar keine Reserve mehr da. Da gibt es ja gar keinen Puffer in der Beziehung. Ich darf sagen, dass ich mit meiner lieben Frau, auch wenn ich ja wahrscheinlich manchmal auf die Nerven gehe, aber insgesamt hatten wir mit unserer Beziehung nie wirklich interne Probleme. Es gab mal Diskussionen wegen der Kindererziehung, es gab mal berufliche Dinge, es gab mal andere Dinge, aber eigentlich hatten wir in unserer Beziehung immer nur Probleme, die von außen kamen. Aber wir waren selber eine Einheit und deshalb konnten wir als Einheit auch mit sehr schweren Belastungen von außen umgehen. Aber wenn ich schon in der Beziehung kein klares, festes Gefühl gehabt, sondern viele interne Probleme, wie will ich dann die massiven Probleme, die von außen kommen, gemeinsam bewältigen? Es wird in der Regel nicht funktionieren, nicht auf Dauer. Redet euch die Dinge nicht schön, seid ehrlich zu euch und zum anderen. Ich hatte gerade gesagt, die Probleme von außen oder von innen, meine Frau und ich hatten auch auf dem Weg zur Ehe Riesenprobleme von außen. Für meine künftigen Schwiegereltern war ich absolut nicht der Traumschwiegersohn. Mein Schwiegervater war Handwerksmeister, der hätte sich einen tüchtigen Handwerksmeister als Schwiegersohn gewünscht. Mit einem Pfarrer konnte der schon rein auf dieser Ebene gar nichts anfangen. Meine Schwiegermutter hoffte wohl vor allem auf jemanden, der am Ort ein Häuschen für die Tochter baut und sie da ist, um sie im Alter zu versorgen. Und dann war noch der Ruf des geistlichen Standes in diesem Dorf im frommen Remstal völlig zerstört, denn zwei Pfarrer in diesem Dorf hatten außereheliche Affären gehabt, einer davon mit einer Konfirmandin. Also ein Angehöriger des geistlichen Standes war damit das Schrecklichste, was meine Schwiegereltern sich für ihre Tochter überhaupt nur vorstellen konnten. Mein Vikarsvater Rolf Schäfbuch hat zu dieser Situation immer wieder gesagt, wo der Czarnke, sie tun mir so leid. Das Remstal, so ein frommes Eck. In jedem anderen Ort hätte sich normalerweise jede Frau alle 10 Finger geleckt, wenn sie einen Vikar als Schwiegersohn kriegt. Und sie suchen sich ihre Braut ausgerechnet da. Ja. Diese Probleme haben uns viel Not bereitet. Aber sie kamen von außen. Und der Kampf mit diesen Problemen hat uns nur noch mehr zusammengeschweißt und unsere Beziehung schon in der Entstehung gestärkt. Ganz anders ist mit Problemen von innen, die ihr in der Beziehung selber habt. Ich habe schon gesagt, solche Probleme hatten meine Frau und ich bis heute fast gar nicht. Und wenn ihr solche Probleme von innen in größerer Zahl habt, lasst's bleiben. Sie werden eure Beziehung früher oder später von innen heraus zerstören. Und das zu erkennen, braucht Zeit und Gespräche und ehrlichen Austausch auf dem Weg vom Verliebtsein zur Liebe. Und dabei ist die Frage schwierig, kann ich die Tragweite einer Entscheidung heute tatsächlich zuverlässig abschätzen? Gerade wenn es darum geht, verschiedene Vorstellungen unter einen Hut zu bringen, auch Kompromisse zu machen. Am Beispiel der Kinder nehmen wir an, er ist tatsächlich bereit, seinen Wunsch nach mindestens einem Dutzend Kinder ganz zu streichen. Sagt, ich hab dich so lieb, verzichte ich halt auf Kinder. Er mag das heute ernst meinen. Kann er diese Entscheidung in 5 oder 10 Jahren noch durchhalten? Vielleicht finden beide einen Kompromiss. Er sagt, zur größten Not kann ich auch mit 2 bis 4 Kindern zufrieden sein. Und sie sagt, okay, weil ich dich lieb habe und dich auf keinen Fall verlieren will, nehme ich dicken Bauch, Schwangerschaftsfalten, Karriereknick in Kauf. Gehen wir mal auf 2 Kinder zu und sehen, ob es irgendwann mal auch 4 werden. Egal wie, aber solche Dinge müssen auf dem Weg vom Verliebtsein zur Liebe geklärt werden. Die regeln sich nicht von selber. Von selber kommen die euch nur zwischen die Füße. Von selbst wachsen sich ungeklärte Fragen im Lauf der Zeit zur unüberwindlichen Katastrophe aus. Und dasselbe gilt für Menschen, denen ihr Leben mit Jesus wichtig ist, auch die Frage nach dem gemeinsamen geistlichen Weg heute auch viel schwieriger als früher, weil wir aus allen möglichen konfessionellen und gemeindlichen Hintergründen kommen. Wir hatten ja früher relativ, da war landeskirchliche Gemeinschaft und da waren die Mennoniten, da waren die Baptisten, da waren die Methodisten, da war sonst irgendwas und da war so alles so ungefähr beieinander. Und da hat man auch so ungefähr untereinander geheiratet. Heute geht es ja kunterbunt und quer durcheinander. Das muss auch nicht schlecht sein, aber man muss klären, wo wollen wir dann unser geistliches Leben miteinander führen. Wenn ihr das nicht klärt, habt ihr ein Konfliktfeld, in dem ihr euch auseinanderlebt und das ständig neue Probleme in eure Beziehung hineinträgt. Und es ist für eine Beziehung, für eine Ehe und Familie nicht gut, wenn er in die eine und sie in die andere Gemeinde geht. Da hat man ja schon an einem ganz wichtigen, elementaren Punkt des gemeinsamen Lebens keine Gemeinsamkeit mehr. Im Zweifel dürfte noch wahrscheinlicher sein, dass das geistliche Leben irgendwann auf der Strecke bleibt. Und wenn ihr diese Gefahr vermeiden wollt, müsst ihr diese Frage vor der Ehe sauber und einvernehmlich klären, so dass er nach menschlichem Ermessen auch ein Leben lang damit klarkommt. Ich sage auch diesen Punkt, weil ich das zunehmend erlebe, dass das in Beziehungen nicht geklärt ist und dann der eine oder andere seinen Weg geht, sie gehen getrennte Wege oder sie bleiben beide auf der Strecke geistlich. Verliebtsein ist noch nicht Liebe. Liebe wird erst raus, wenn sich die Kennzeichen echter Liebe gezeigt und bewährt haben. Kommen wir morgen noch drauf. Hier noch das eine vorher. Die körperliche Nähe sollte nicht über das Maß hinausgehen, in dem sich die Beziehung tatsächlich bereits bewährt und bestätigt hat. Ich weiß, das ist stockaltmodisch. Aber genau das hat sich bewährt. Und genau das sagt einem auch der gesunde Menschenverstand, soweit man bereit ist, darauf zu hören. Problem, wir hatten festgestellt, Amors Pfeil ist vergiftet, der schaltet genau den aus. Aber am Anfang ist Reden angesagt. Und dann, wenn sich in einer Beziehung schon sehr viel geklärt und bewährt hat und ihr euch beide sicher sein könnt, wir gehören zusammen, wir passen zusammen, nein, dann kommt nicht das Bett, dann kommt das Händchen halten. Wie gesagt, das hört sich stockaltmodisch an. Aber überlegt ganz logisch, gesunder Menschenverstand, was bringt das Händchen halten zum Ausdruck? Es zeigt, wir beide gehören zusammen. In meiner Jugend hat man gesagt, die gehen miteinander. Ich weiß nicht, ob man das heute auch noch sagt. Die gehen miteinander. Ja? Da gehen zwei Händchen haltend miteinander und bringen damit zum Ausdruck, wir gehören jetzt zusammen. Aber das sollte man erst dann zum Ausdruck bringen, wenn man sich darüber so sicher ist, dass man das auch zum Ausdruck bringen kann, wenn sich das bestätigt hat. Denn wir sollten weder uns noch die Öffentlichkeit darüber belügen. Das körperliche Zusammensein gehört ganz logisch in die Ehe. Erst kürzlich hat übrigens auch eine amerikanische Studie diese biblische Ordnung bestätigt. Sie hat festgestellt, am glücklichsten sind Eheleute, die ausschließlich Sex mit ihrem Ehepartner hatten. Aus dem Jahr 2018, Ende 2018, knapp 2 Jahre alt. Schon bei einem Partner außer dem Ehegatten sinkt der Prozentsatz derer, die sehr glücklich in ihrer Ehe sind, und mit jedem weiteren sinkt der Prozentsatz mehr. Und deshalb gehört das feste Zusammenwachsen zu einem Leib in die Ehe, wenn klar ist, dass da nichts mehr auseinandergerissen wird. Ich habe schon gesagt, das ist stockaltmodisch. Es kann aber auch wiederum der Logik nach gar nicht anders sein. Was gut ist für den Menschen und für die Liebe, das muss mit zwingender Notwendigkeit altmodisch sein. Warum? Ganz einfach, weil der Mensch noch derselbe ist wie vor 5.000 oder 6.000 Jahren. Ich sage immer wieder, der wichtigste Unterschied ist, früher sind sie mit dem Vierspänner, die jungen Kerle knackig durch die Gegend gebraust, und heute halt mit dem aufgemotzten Sportwagen. Ja. Aber der Kerl, der drin sitzt oder drauf, ist vor 2.000 bis 3.000 Jahren genau der gleiche, der heute drin sitzt oder drauf. Ja. Männer und Frauen im Jahr 2020 ticken in ihrem Innersten genau wie eh und je. Und Ehen funktionieren deshalb im Prinzip, auch wenn sich die äußeren Umstände verändert haben mögen, aber im Prinzip genauso, wie sie seit Jahrtausenden funktioniert oder eben auch nicht funktioniert haben. Und was altmodisch ist, ist das, was sich seit Jahrtausenden bewährt hat. Modern und zeitgemäß dagegen ist, wer das Bewährte über Bord wirft und meint, noch einmal neu die Wege ausprobieren zu müssen, die seit 5.000 bis 6.000 Jahren nicht funktioniert haben. Lasst euch gesagt sein, wenn die seit 5.000 bis 6.000 Jahren nicht funktioniert haben, funktionieren die heute auch nicht. Unsere heutige Generation lebt ziemlich zu 100% gegen alles, was sich zum Gelingen der Liebe seit Jahrtausenden bewährt hat. Das kann sie tun, kann ich sie nicht daran hindern. Nur sie hat dann keinen Grund, sich zu beklagen, wenn es mit der großen Liebe nicht klappt. Damit noch ein allerletzter Punkt für die Zeit vor der Ehe: Verschafft euch selbst über eure Beziehung ehrlich völlige Gewissheit. Wenn ihr Zweifel habt, ist sie, ist er wirklich der Richtige? Schlagen die Flammen der Liebe wirklich Meter hoch, oder ist doch eher ein Glimmen halblebiger Gefühle, wo er denkt, ja, vielleicht wird ja noch mehr draus? Lasst's bleiben, dann ist er oder sie ziemlich sicher nicht der oder die Richtige. Wenn's der Richtige ist, wenn die große Liebe euer Herz ergriffen hat, dann wisst ihr das. Vielleicht dauert's beim einen ein paar Tage länger oder ein paar Wochen. Bei uns war es auch unterschiedlich. Ich habe meine Frau gesehen, die Kirchentür aufgemacht in der Gemeinde, in der sie war. Habe ich an dem Tag Predigtvertretung, Gottesdienstvertretung gehabt. Habe die Kirchentür aufgemacht, sah da 3 junge Frauen an der Orgel stehen, sie dabei. Und als ich ihr die Hand gegeben habe, habe ich geguckt, ob sie einen Ring am Finger hat, ob sie schon vergeben oder noch zu haben ist. Bei meiner Frau hat es ein bisschen länger gedauert. Ich kam im schwarzen Talar rein. Und da hat nur der Kopf oben rausgeguckt. Und, na. Aber das sind dann eben auch die Punkte, wo der Herr führt. Der Herr hat eben dafür gesorgt, dass wir uns nicht nur dieses eine Mal gesehen haben, sondern noch ein zweites, noch ein drittes, noch ein viertes Mal. Ganz ungewöhnliche Situationen, die eigentlich normalerweise nie eingetreten wären, bis es meine Frau auch gewusst hat. Aber sie hat auch nicht ewig gebraucht. Ja. Und ich glaube, in ihrem Innersten hat sie es schon relativ früh gemerkt. Es hat bloß noch eine Weile gebraucht, bis es dann auch wirklich von uns bewusst hatte. Aber wenn da wirkliche ernste Zweifel sind, lasst es bleiben. Wenn es wirklich richtig ist, dann könnt ihr Tag und Nacht an nichts anderes mehr denken. Dann zählt ihr auch nach Wochen und Monaten eurer Beziehung noch die Minuten, bis ihr euch wiederseht. Dann schlägt beim bloßen Gedanken an den anderen das Herz bis zum Hals. Ich hätte niemals meine Frau heiraten können, wenn ich nicht gewusst hätte, das ist ohne den allergeringsten Zweifel die Frau, die ich von ganzem Herzen liebe. Es geht ja schließlich darum, ob wir das Glück unseres Lebens finden oder ob wir das Glück unseres Lebens versemmeln. Und Ehrlichkeit seid ihr diesbezüglich nicht nur euch selbst schuldig, sondern ebenso sehr auch dem anderen. Ich habe das in den letzten Jahren immer wieder erlebt, wie junge Menschen sich dann in der Beziehung auch gegenseitig hinhalten und Hoffnung machen. Eine Beziehung am Laufen halten, obwohl sie eigentlich nicht sicher sind. Aber weil sie sich nicht sicher sind und nichts verlieren wollen, halten sie das Ganze irgendwie am Köcheln. Ihr schadet euch nicht nur selber, ihr raubt dem anderen wesentliche Zeit seines Lebens. Ihr tragt für beide Seiten Verantwortung, für euch und für den anderen, wie ihr mit ihm umgeht. Im Grunde ist es Betrug, wenn ihr den anderen in der Annahme lasst, das wird vielleicht noch, das wird was, obwohl ihr euch selber gar nicht sicher seid. Deshalb seid ehrlich zu euch und zum anderen. Die große Liebe ist so wertvoll, als dass man sich darin auch nur die allerkleinste Unklarheit und Ungewissheit leisten sollte. Schließlich soll sie ein ganzes Leben lang halten und mit Gottes Gnade wird sie das auch, davon aber dann morgen mehr. Amen. Lieber himmlischer Gott und Vater, ja, wir danken dir, dass du in deinem Wort auch in diesen ganzen Dingen so klar und deutlich redest und du tust das, weil du uns ja auf guten, gesegneten Wegen leiten willst und du möchtest uns und unsere Mitmenschen vor Schaden bewahren, dass wir selber Schmerzen erleiden und anderen Schmerzen zufügen. Und gerade dieser Bereich der Beziehung, der Liebe, der Ehe ist der Bereich, wo wir am meisten Freude, aber eben auch am meisten Leid und Not erfahren können und anderen antun können. Wenn wir mit ihren Gefühlen nicht ehrlich umgehen, mit ihren Gefühlen spielen und sie dann enttäuschen und fallen lassen. Und wir wissen, wie tief das alles gehen kann. Und deshalb bitten wir dich, dass du uns da an jedem, an dem Ort, an dem er auch in seiner Beziehungsfrage steht, wirklich Weisheit schenkst und segnest diejenigen, die es noch vor sich haben, dass du sie in rechter Weise führst und leitest und sie sich eben wirklich auch von dir führen und leiten lassen. Und die wir in der Ehe stehen, dass wir auch miteinander in der Ehe in rechter Liebe miteinander umgehen und auf dich vertrauen. Dir sei Lob und Dank dafür, dass wir auch heute noch, auch in dieser wirren Zeit, unter deiner Führung und Leitung gesegnete und glückliche Beziehungen haben können. Amen. Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.